Ich, dass ihr da seid und wieder ich mal bei euch sein darf, schon eine Zeit lang her. Ich glaube, ich muss mich nicht vorstellen, wir haben schon x-mal gemacht, oder? Interessiert euch ein bisschen? Also, wir sind in Trifeld, da wohne ich mir. Ich bin seit 8 Jahren Rente, Ruhestand sage ich nicht so gern. Immer mal wieder unterwegs. Wir haben 4 Kinder, 2 Töchter, Zwilling, 2 Söhne, Zwilling. Die sind insgesamt in 3 Jahren geboren, also ging alles in sauberster Ordnung zu und her. Wir haben 12 Enkel im Alter zwischen 7 und 21 Jahre. Also sehr familien- und erziehungserfahren. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt im Blick auf Zwillinge, dürft ihr euch nachher vertrauensvoll an uns wenden. So viel zu unserer Person. Mein letzter Dienst war in Rheinfelden, vorher war ich 16 Jahre in Langenthal. Noch vorher St. Gallen 10 Jahre, noch vorher in Baden-Württemberg irgendwo im Dienst. Ich bin auch dort aufgewachsen, ihr hört es an der Sprache. Und eure junge Kollege spricht ja auch Schwäbisch, von daher werdet ihr mich wahrscheinlich verstehen. Wie heißt der Junge? Seit dem Jahr schon bei euch? Tobias. Hä? Tobias, ja. Also jetzt zum Thema. Ihr Lieben, wie gesagt, einer unserer Söhne, der wohnt in Thunstetten bei Langenthal. Von dort habe ich vor einiger Zeit 2 seiner Töchter zu uns in die Ferien nach Rheinfelden abgeholt. Wir saßen kaum 10 Minuten im Auto, kam die berühmte Frage, wie lange geht's noch? Kennt ihr alle, oder? Da machen wir alle möglichen Handstände und Klimmzüge, dass die einigermaßen abgelenkt sind und auf die Straße sollen wir auch noch schauen. Also auf jeden Fall, wie lange dauert's noch? Jetzt von den Kindern zu den Erwachsenen, wie lange und wie oft werden die Krankenkassenprämien erhöht? Der Rest, wisst ihr, was ich meine. Wie lange halten die hohen Energiepreise an? Wie lange wird es dauern, bis die Gesellschaft im Blick auf Ethik und Moral vollends ruiniert ist? Ich erspare mir jetzt hier einige Zitate. Wie lange? Wann wird der Krieg in der Ukraine beendet sein? Und wann werden die CS-Pleitefolgen verdaut sein? Wie lange bin ich noch krank? Wie lange muss ich noch warten, bis mein Sohn oder meine Tochter zum Glauben an Jesus gekommen ist? Wie lange? Liebe Frauen und Männer, diese Fragen, diese Überlegungen sind absolut nicht neu. Auch im Israel des 1. Jahrhunderts nach Christus gab es Leute, die sich mit dem Morgen beschäftigten. Die stellten eines Tages Jesus die Frage, wann kommt endlich das Reich Gottes? Kurz zur Klärung, Reich Gottes bestand in den Vorstellungen der Frager damals aus einem für alle Welt sichtbaren politischen Sieg und einem sichtbaren Triumph. Davon war allerdings zur Zeit Jesu wenig bis nichts zu erkennen. Die Bürger der damaligen Welt erlebten das Reich von Menschen, das römische Reich. Sie sahen das Reich des Bösen, aber schon im Alten Testament war ein Reich Gottes vorhergesagt. Und es ist immer noch nicht da. Wo ist das Reich Gottes? Jesus erklärt ihnen Fragen, dass das Reich Gottes im Verborgenen wiederkommt. Aber es kommt auch dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. So gilt bis heute die Schuldfrage. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Die Schuldfrage ist geklärt. Aber noch nicht die Machtfrage selbst, dann, wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ist die Machtfrage geklärt? Wer hat das Sagen in unserer Welt? Der Fürst dieser Welt, immer noch. Das muss noch geklärt werden, schlussendlich. Seht, und zwischen diesen beiden Polen leben wir Menschen, mit oder ohne Glaube an den Schöpfer. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der weiß, dass die Schuldfrage geklärt ist. Und so sagt Jesus, Reich Gottes mitten unter euch. Man kann nicht sagen, dort ist und dort ist, dort ist. Es ist mitten inwendig in euch. Aber wann endlich ist die Machtfrage auch äußerlich sichtbar geklärt? Wie lange dauert es noch, bis Jesus wiederkommt? Übrigens, Jesus kommt mindestens dreimal wieder. Das erste war damals bei seiner Geburt in Bethlehem. Das zweite Kommen Jesu ist die Bekehrung des Einzelnen. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, geistlich von Neuem geboren wird, dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in sein Leben. Und wir leben nun in der Spannung zwischen dem zweiten Kommen, also wenn Jesus in unser Leben hineingekommen ist, und dem dritten Kommen, wann er wirklich wiederkommt. Das heißt, in Jesus habe ich Vergebung der Sünde, ich habe ewiges Leben, ich gehöre zum unsichtbaren Reich Gottes. Ich weiß, dass Jesus die Machtfäden der Weltgeschichte in seiner Hand hält, aber es umgibt mich immer noch die negative Macht, die mein Leben sehr wohl beeinflussen kann. Ich lebe als Christ im Spannungsfeld zwischen der unsichtbar geklärten äußeren Machtfrage und der nicht geklärten sichtbaren Machtfrage. Allerdings, die Allmacht Gottes blitzt dann durch, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird. Dann merken wir was von der Allmacht Gottes, vom Reich Gottes. Die Macht Gottes blitzt dann durch, wenn ein jähzorniger Mensch durch die Veränderung des Heiligen Geistes sanft und ruhig wird. Aber die Spannung bleibt. Unter anderem deshalb, damit wir in der Abhängigkeit von der Gnade Gottes bleiben. Und weil wir dann, nur dann die Sehnsucht nach dem dritten Kommen Jesu in uns haben. Oder vielleicht sie erst entsteht. Wann aber findet dieses Ereignis statt? Wann kommt Jesus wieder? Nun, grundsätzlich ist es mit der Wiederkunft Jesu wie mit dem Tod. Nichts Gewisseres als der Tod, nichts Ungewisseres als die Todesstunde oder die Todessekunde. Sicher gibt es das prophetische Wort. Manche nennen sie auch die Zeichen der Zeit. Und eines dieser Zeichen soll uns heute Morgen beschäftigen, und zwar deshalb, weil es eher selten im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu erwähnt wird. Und jetzt lese ich euch aus Lukas 17, Vers 20 bis 27. Lukas 17, 20 bis 27. Ich lese mal nach der Luther-Übersetzung. Als er, also Jesus, aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er aber sprach zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels zum anderen, so wird der Menschensohn in seinem Tage sein. Versucht mal beim Gewitter, wenn ein Blitz auftaucht, eine Entscheidung zu treffen. Es wird euch nicht gelingen. Und so blitzartig wird die Wiederkunft Jesu sein. Da gibt es keine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Entweder bin ich bereit oder nicht. Zuvor aber, heißt es hier weiter, Vers 25, muss er viel leiden, also Jesus, und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ich lasse mal so weit. Was war denn in den Tagen Noahs los? Nun, die Bibel berichtet von einem gewaltigen Katastrophe, von einer Wasserkatastrophe, die einige Jahrtausende vor Christus die Erde überflutete. Fast die gesamte Menschen- und Tierwelt kam damals ums Leben. Ich denke, die Geschichte kennen wir wohl alle. Vordergründig handelt es sich um eine Naturkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. Bibelgläubige Naturwissenschaftler meinen, dass die Erde von einer Wasserdampfhülle umgeben war, die herabregnete und die Erdoberfläche überschwemmte. Außerdem entleerten sich riesige unterirdische Wasservorräte. Warum aber kam es zu der Katastrophe? Aus der Bibel wissen wir, dass hinter diesen Ereignissen der lebendige Gott stand. Der gottlose Lebenswandel der Menschheit forderte das Gericht des Schöpfers regelrecht heraus. Sein Urteil lautete, ich zitiere die Bibel, der Menschen Bosheit ist groß auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur immer da böse. Also, die moralische und sittliche Situation war damals ähnlich wie heute. Okkulte Praktiken, sexuelle Freizügigkeit, Terrorakte, Krieg, Ungerechtigkeit, Gier in jeglicher Beziehung und vieles andere mehr. Schon vor einigen Jahrzehnten las ich eine Untersuchung, in der ein Wissenschaftler die Weltbevölkerung vor der Sintflut im Milliardenbereich bezifferte. Ich weiß nicht mehr, wie es bewiesen hat, ich weiß nur die Tatsache als solches. Wenn das wirklich stimmt, dann lässt sich das Ausmaß der Katastrophe kaum erfassen. Von einer Milliardenbevölkerung glaubt einer an den Schöpfer und muss dann auch den Unglauben entsprechend mit den Folgen leben. Nur Noah und seine Familie erlebten damals die Katastrophe. Warum nur er? Weil er der Einzige auf der ganzen Erde war, der mit dem lebendigen Gott rechnete. Und der Schöpfer beschloss, diesen einen mit seiner Familie unter Milliarden Menschen zu retten. Dazu beauftragte er Noah mit dem Bau der Arche. Die räumlichen Ausmaße jenes Schiffes entsprechen heutigen Ozeanriesen. Außer Noah und seiner Familie mussten ja sämtliche Tiere paarweise darin Platz finden. Das bedurfte einer solch klugen Raumaufteilung, dass Noah von Gott die genauen Raummaße angegeben wurden. Und während eines langen Zeitraumes über Jahrzehnte bauten Noah und seine Söhne an diesem Kasten. Ich bin überzeugt, dass sich dabei bestimmte Gelegenheiten oder unzählige Gelegenheiten ergaben, mit den Zeitgenossen ins Gespräch zu kommen. Schließlich war es ja äußerst ungewöhnlich, mitten auf dem Trockenen solch ein Riesending zu bauen. Und ich bin überzeugt, dass Noah seine Zeitgenossen eindringlich vor dem kommenden Gericht warnte. Und ich bin auch überzeugt, dass er unermüdlich Spott kassierte, denn keiner kehrte um. Vielleicht war er hier und da mit seiner Familie etwas niedergeschlagen. Vielleicht wurde er zur allgemeinen Witzfigur erklärt. Unermüdlich kassierte er beißenden Spott. Jahrzehnte gingen ins Land. Die Menschen lebten und sündigten weiter. Sie fragten weiterhin nichts nach Gott, nur nach ihrem Ego. Noah und seine Familie glichen wohl einer allgemeinen Witzfigur, aber es geschah nichts. Die Botschaft Noahs stieß auf taube Ohren. Seine Zeitgenossen lebten weiter wie bisher. Ihr Alltag drehte sich ausschließlich um Essen und Trinken, Arbeiten, Genießen und Feiern. So erklärt es hier Jesus in Lukas 17. Für ein Leben mit dem allmächtigen Schöpfer hatten sie absolut nichts übrig. Als Noah eines Tages anfing, große Futtervorräte in die Arche zu schaffen, schien der Spott der Menschen nicht mehr aufzuhören. Schließlich begann die schwierigste Aktion. Er und seine Familie mussten sämtliche Tiere paarweise in die Arche bringen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie er das angestellt hat? Ich habe da Landwirte, wie macht man das? Sämtliche Tiere paarweise zu fangen und in die Arche zu bringen. Das ist ziemliche Kunst. Es war zur Zeit von Kaiser und König, als es noch Oberhofprediger gab, von Amts wegen. Und irgendwann war mal zum Kaisers- und Königszeiten eine große Versammlung anberaubt. Der Herrscher hatte seine entscheidenden Leute und Offiziere und Herren zu einem Festessen eingeladen. Und da war auch ein Hauptmann namens von Osten dabei und auch ein Oberhofprediger von Amtes dort. Und dieser Hauptmann von Osten versuchte ständig, diesen Oberhofpredig lächerlich zu machen in seinem Glauben. Und so hat er auch überlegt, wenn alle beieinander sind, dann mache ich den Oberhofprediger mal so richtig lächerlich. Dann steht er auf und fragt also, Herr Oberhofprediger, wie hat denn der Noah das fertiggebracht, alle Tiere paarweise in die Arche zu bringen? Wie geht denn das? Der hat kurz überlegt, wissen Sie, Herr Hauptmann von Osten, das war so. Der Noah hat sich hingestellt und hat gerufen, komm her, du Eisbär vom Norden. Komm her, du Löwe vom Westen. Komm her, du Pinguin vom Süden. Komm her, du Kamel von Osten. Kommen wir da nachher? Ihr dürft schon lachen. Herrlich, so spontan möchte ich mal sein. Also jetzt wisst ihr, wie es Noah gemacht hat. Dass die Tiere in die Arche kamen. Die lange Vorbereitung endete schließlich mit dem Einzug von Noah und seiner Familie und den Tieren. Dann kam der große Regen und alle, ausnahmslos alle, wurden dahin gerafft. Wahrscheinlich kam mancher vorbeigeschwommen und klopfte an die Türe. Noah, mach auf, du hattest recht, aber die Türe war verschlossen. Und zwar von dem Schöpfer. Noah hatte keinen Schlüssel. Innen warst du. Noah, der Gott hatte selber von außen die Türe abgeschlossen. Noah konnte nicht raus. Gott besaß allein den Schlüssel. Die Stunden der Reue waren unwiderruflich vorbei. Kein Weinen und kein Fluchen öffnete die Türe in das rettende Schiff. Der Volksmund kennt den Spruch, keine Regel ohne Ausnahme. Aber es gab in der Weltgeschichte mindestens eine Regel, die keine Ausnahme kannte. Es handelt sich um die Geschichte der Sintflut. Ob Theologe oder Atheist, ob gottlos oder religiös, ob reich oder arm, ob Fürst oder Bettler, ob Heuchler oder Lästerer, ob schwarz oder weiß, ob gebildet oder ungebildet, ob hochmütig oder demütig, ob ichsichtig oder gebefreudig, ob jung, mittelalt oder alt, ob Mann oder Frau, ob Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern, alle, ausnahmslos, alle Milliarden wurden von der Flut mitgerissen. Alle starben sie. Keiner überlebte außerhalb der Arche. Und dann gab es eine zweite Regel ohne Ausnahmen. Alle, die in der Arche waren, Mensch und Tiere, wurden gerettet. Kaum ein Jahr später kamen alle unverletzt und gesund wieder aus der Arche heraus. Ein Jahr lang, müsst ihr euch vorstellen, mit den vielen Viechern, ohne Klimaanlage. Also, der Rest könnt ihr euch denken. Sie kamen auf jeden Fall lebendig heraus. Denkt jetzt bitte nicht, ich möchte heute Morgen eine Art Weltuntergangsstimmung verbreiten. Im Gegenteil. Und trotzdem lese ich nochmal Vers 26 und 27. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, Sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Wie war es also zu den Zeiten Noahs? Leben und leben lassen. Und vor allen Dingen, die Menschen waren nicht bereit, auf Gottes Stimme zu hören. Genau das wurde ihnen zum Verhängnis. Dabei verbreitet er die Geschichte der Erde immer wieder mal Weltuntergangsstimmung. Nur einige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Tschernobyl, Golfkrieg, AIDS, Millionen im Mutterleib getötete Kinder, Öltankerunfälle, verseuchte Weltmeere, Überschwemmungskatastrophen, Covid-Pandemie, Hunger, Bombenanschläge und so weiter. Sind dadurch Menschen zum Glauben an Christus gekommen? Die Politiker dieser Welt rasen von einer Sicherheitskonferenz zur anderen. Umwelt, Klima, Finanzgipfel mit internationaler Besetzung werden organisiert. Das ist ganz bestimmt eine begrüßenswerte Sache. Aber in all den Bemühungen für Finanzen und Wirtschaft, für Umwelt, für Frieden und Sicherheit und Klima habe ich noch nie gehört, dass sich eine dieser Konferenzen mit dem Sinn des Lebens und mit dem Leben nach dem Leben befasst hätte. Und wenn die Probleme noch so schwierig geworden sind, ein vermehrtes Fragen nach dem Wort Gottes ist eher selten. Wann kommt das sichtbare Reich Gottes, fragten die Pharisäer. Antwort des Sohnes Gottes, wenn es auf der Erde zugeht, wie zu den Zeiten Noahs. Das heißt, eine Zeit der völligen Gleichgültigkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Das Leben der Menschheit ist rein diesseits bezogen worden, zumindest in unseren Breitengraden. Ihr lieben Christen bleiben vor dieser Entwicklung nicht verschont. Wir sind alle ein Stück weit die Frucht des Zeitgeistes. Wann habt ihr zum letzten Mal ein Buch über die Wiederkunft Jesu gelesen? Wann habt ihr euch mit Themen wie Leiden um Jesu Willen beschäftigt? Wann habt ihr eure Alltagsentscheidungen im Blick auf Ferien, Anschaffungen und anderes unter der Sicht der Ewigkeit getroffen? Wann habt ihr euer Bücher gestellt unter dem Gedanken der Vorbereitung für die Wiederkunft Jesu durchgeforstet? Prägt die Wirklichkeit der göttlichen Dimension der ewigen Welt Gottes deine und meine Alltagsentscheidungen? Prägt sie deine Theologie, deine Dogmatik, unsere Seelsorge? Wann habt ihr das letzte Mal bei euch in der Gemeinde ein Lied über die Wiederkunft Jesu gesungen? Könnt ihr mir das sagen? Ganz praktisch. Ist das überhaupt noch ein Thema? In den 80er Jahren gab es zig Bücher. Jede zweite Predigt war über Endzeit. Heute hat sich das irgendwie... Also ich will einfach auch die Situation aufzeigen. Ich leide manchmal drunter, muss ich wirklich sagen. C.S. Lewis schreibt in dem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel im Blick auf einen frisch bekehrten Christen unter anderem Folgendes. So lange, wie der neue Christ seine innere Umkehr nicht in Taten umsetzt, ist es ganz egal, wie sehr er sich über seinen Schritt freut. Keine noch so intensive Frömmigkeit, die nur in seinen Gedanken vorhanden ist, kann uns etwas anhaben, solange wir dafür sorgen, also die Teufel dafür sorgen, dass sie seinen Willen nicht beeinflusst. Aktive Gewohnheiten werden durch Wiederholung verstärkt, aber passive Gewohnheiten werden immer schwächer. Je mehr der neue Christ fühlt, ohne zu halten, handeln, desto weniger wird er in der Lage sein, zu handeln. Und auf lange Sicht wird er auch immer weniger fähig sein, zu empfinden. Die Schlange, der Satan, hat das Ziel, Christen und Nichtchristen unempfänglich zu machen für die Anstöße des Heiligen Geistes. Das Ziel liegt darin, aus Menschen am Sonntag zwar zu hören, aber am Werktag nicht zu Tätern werden zu lassen. Zurück zu Noah und seinem Schiffsbau. Mit allem, was sich für sein Alltagsleben daraus ergab. Es mag sein, dass du auch schon mal belächelt worden bist, wie Noah. Vielleicht bist du ebenfalls ungeduldig geworden. Schon der Apostel Petrus kennt diese Gedanken. Er schreibt im 2. Timotheus 3, Vers 9, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Also ich habe vor 2 Wochen mit einem Kollegen geredet und meinte, du also, es wäre seine höchste Zeit, dass Jesus wiederkommt. Habe ich auch den Eindruck, es wäre höchste Zeit. Ich lese hier weiter. Es ist also nicht so, dass Jesus seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Der möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Deshalb ist Jesus noch nicht gekommen, dass die Türe in die rettende Arche noch offen bleibt, jetzt um ein Bild der Geschichte heute Morgen zu reden. Bei der Zeit gilt nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Menschen ohne Jesus sehen eher die Quantität. Man will möglichst lang und möglichst problemlos leben. Ich ehrlich gesagt auch. Man will alt werden, aber nicht alt sein. Christen sehen auch die Qualität der Zeit. Wann kommt das Reich Gottes? Wann wird die Machtfrage auch äußerlich sichtbar geklärt werden? Dann, wenn Jesus wiederkommt. Und wann wird es sein? Dann, wenn es so zugeht wie zu Zeiten Noahs. Und ich habe den Eindruck, da sind wir ziemlich sicher mittendrin im Heute. Liebe, ich gestehe euch, dass ich vor 30 Jahren oder 35 Jahren offen und mutiger über dieses Thema geredet habe. Oh, das kann man doch nicht. Man kann doch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Man muss das niederschwellig angehen. Ist nicht falsch. Aber manchmal muss man trotzdem sagen, was weiß und was schwarz ist. Als meine Schwiegermutter im Sterben lag, erlebte meine Frau ein Stück Ewigkeit. Sie und ihre Geschwister mit ihren Familien sangen am Bett der Mutter und Großmutter das Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Kassen ziehe ein. Und dann heißt der Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Kennt das Lied noch jemand, die Älteren? Es stirbt, je länger, je mehr aus, ist schade. Wunderbarer Text. Und währenddem sie, also die Kinder mit Enkel, dieses Lied von der ewigen Herrlichkeit sangen, starb die Mutter und Großmutter. Worte der Herrlichkeit begleiteten sie vom Glauben zum Schauen. Und dann war einige Tage später die Beerdigung. Und anschließend trafen sich bei Kaffee und Imbiss in einem Restaurant. Auch hier sangen wir das Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein noch einmal. Aber bevor es soweit war, habe ich gerungen mit der Frage, soll ich wirklich die Leute auf die Regel ohne Ausnahme hinweisen? Passt das jetzt? Ist das nicht eine Art Holzhammer-Methode? Ist das wirklich Liebe? Ja, ihr Lieben, Liebe sagt die Wahrheit. Wenn ich jemanden nicht liebe, dann sage ich, er soll doch machen, was er will. Liebe sagt die Wahrheit. Oder zu der Beerdigung wieder, verdirbt das nicht die Stimmung? Muss ich nicht etwas niederschwelliger von der ganzen Sache reden? Solche Fragen rasten mir innerhalb von weniger Sekunden durch den Kopf, bevor ich die Leute einlud, dieses Lied von der ewigen Herrlichkeit zu singen. Wieder einmal erlebte ich, welche Überwindung es braucht, schonungslos den Menschen zu sagen, nur wer Vergebung seiner Sünde in Jesus Christus hat und im Frieden mit Gott lebt, wird im Himmel sein. In der Arche. Und wer nicht in der Arche ist, ist verloren. Darum, ihr Lieben, habt den Mut. Ich glaube nicht, dass sich irgendeiner im Wasser um die Arche herum vor verschlossener Türe über Noahs Warnen beschwert hat. Im Gegenteil, hättest du nur noch deutlicher und noch ernster und noch intensiver und noch eindringlicher uns gewarnt vor dem, was da kommt. So haben die wahrscheinlich geredet, draußen vor der Türe, die vorher gespottet haben. Aber es gibt einen zu spät. Es blieb nur die bittere Einsicht, hätte ich bloß darauf gehört. Die Chance ist verpasst und die Rettung auch. Freut euch, wenn ihr jetzt schon in der Arche seid. Aber bitte helft mit, dass noch viele hineinkommen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, das sind keine einfachen Worte. Da gibt es nur draußen oder drinnen. Es gibt nichts dazwischen. Gib uns Mut, wieder ganz neu diese Eindeutigkeit deiner Botschaft zu erkennen und zu leben. Herr, du weißt, wo wir auch Kinder unserer Zeit sind. Man darf es nicht zu direkt und nicht zu ernst. Und Herr, ich danke dir, dass du wiederkommst. Ich freue mich darauf. Und ich bin so froh, dass ich weiß, ich habe einen Platz im Himmel. Himmlisches Bürgerrecht, einen himmlischen Pass, sagt dein Wort. Aber noch sind wir hier, in der Spannung zwischen sichtbarer und unsichtbarer geklärten Machtfrage. Der Fürst dieser Welt hat noch das Sagen. Und er hat viel Macht. Aber es kommt der Zeit, wo du sagen wirst, der Hauch deines Mundes wird ihn zum Schweigen bringen. Wie groß bist du? Danke, Herr, dass wir an dich glauben können, dass ich dein Kind sein darf. Und hilf, dass auch in Sarne, im Obwalde, noch viele Menschen die Chance nützen und hineingehen zu dieser Türe. Du sagst, ich bin die Türe zum ewigen Leben, dass noch viele gerettet werden. Amen.